Das neue Leben in Christus wird im Neuen Testament durchgängig jesuanisch definiert. Es ist nicht denkbar ohne Christus. In Christus hat Gott die ganze Fülle der Gottheit wohnen lassen. Ganze Kolosserbrief, aber Kolosser 1 betont das besonders. Wie würden wir das Leben Jesu in dieser Fülle jetzt beschreiben? Jesus offenbart sich als Licht. Jene, die zu ihm gehören und in denen er lebt, beschreiben dementsprechend ihre Existenz wie folgt. Denn Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unser Herz gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung von der Erkenntnis der Klarheit Gottes im Angesicht Jesu Christi. 2. Korinther 4, Vers 19. Das neue Leben in Christus beinhaltet auch eine neue Antwort im Gebet und im Handeln. Zum Beispiel Johannes 14, eine neue Autorität. Alles, was ihr bittet in meinem Namen. Dieser Ausdruck, diese Wendung im Namen Jesu heißt, dass es im Sinne, im Geist Jesu geschieht. Also es ist nicht nur eine Sprechformel, die wir irgendwie anfügen und wir bitten meinetwegen, Herr, gib mir einen neuen Kühlschrank. Vater, ich bitte das im Namen Jesu, jetzt muss es auch machen, so ungefähr. In the name of Jesus, im Englischen wird das immer angeführt. Ja. Und da würde ich sagen, nein, im Namen Jesu heißt es, es ist konform mit Jesus. Es ist mit Christus übereinstimmend. Das heißt im Namen Jesu. Und das ist eine Autorität. Alles, was ihr den Vater bitten werdet, im Namen Jesu wird er euch geben, sagt Jesus. Also da ist eine enorme Autorität im Gebet, auch mit verbunden, in dieser Einswerdung mit Christus. Diese Autorität, wenn Jesus wird einmal gefragt, woher er seine Autorität hat. Johannes Kapitel 5. Und die fragen ihn, woher tust du das? Woher hast du die Autorität? Wenn du lehrst, ist das anders. Oder wenn du, es passieren Zeichen und Wunder und dieses und jenes. Woher kommt das? Und Jesus sagt, ich habe nichts, was ich von mir aus tue. Alles empfange ich vom Vater. Das heißt, die Autorität ist etwas, wo wir empfangen lernen. Wir verlieren uns oft im Geben und verausgaben uns, aber der Schlüssel einer christlichen Spiritualität ist zunächst erstmal, dass wir den Empfang richtig einstellen. Dass wir überhaupt Empfangende sind, wenn wir zum Beispiel Gebetszeiten haben. Dass wir Gott nicht zureden, sondern dass wir Hörende sind, dass wir still sein können, dass wir Empfangende sind, Zeit haben für Gott. Und du wirst merken, alles, wo du die Zeit hast für Gott, das kommt auf der anderen Seite wieder rein. Dein ganzes Leben wird konzentrierter und auch weiter. Nun denn, das ist also diese Autorität, die wir in Christus haben, ist aber immer identifiziert mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Das heißt, wir haben Gemeinschaft mit seinen Leiden. Du gehst durch die Straßen und siehst Menschen, die sind so total verloren im Elend. Und dann gibt es Menschen, die leiden schon rein menschlich mit. Das ist schon eine gute, wenn das Herz noch weich ist, fühlt es mit. Ja. Aber wenn Christus in dir ist, hast du ein Herz Jesu. Du siehst die Menschen anders. Du siehst eigentlich über jeden Menschen sozusagen das Kreuzzeichen. Ich kann mich entsinnen, als ich damals in Hannover Pastor war, da fingen wir an mit der Arbeit unter Drogenabhängigen, das neue Land. Und dann kam ein befreundeter Kollege aus der katholischen Kirche, der gehörte zur Fokularbewegung. Das ist so eine Erneuerungsbewegung innerhalb der katholischen Kirche. Und er sagte, wir wollen auch sowas machen. Darf ich mal zu dir kommen und dann kann ich mir das mal angucken. Und wir gingen dann in die Passerelle, also die Unterstadt sozusagen unter dem Bahnhof, wo sich die Drogenszene immer traf und die ganzen. Und es war fürchterlich so, mit Mitternacht. Und wir sahen die alle, wie sie zugedröhnt waren in die ganzen Ampullen und welche waren alkoholisiert. Viele junge Menschen und waren auch also nicht gerade sauber dabei. Ja. Und man konnte das kaum sehen in dieser Geballtheit. Und dann sagt er, was siehst du denn, wenn du diese Menschen siehst? Ich sage, ich sehe fürchterlich elende, verlorene Menschen. Die sind verloren. Ja? Ach, sagt er, ich sehe Menschen, für die Jesus gestorben ist. Und dann hat er mir erklärt, dass die Fokulare sich das immer vorstellen, dass jeder Mensch, egal was er tut, immer ein Kreuzzeichen auf der Stirn hat. Ich weiß nicht, ob sie das heute noch machen, die Fokularbewegung, weil es heißt, 2. Korinther, Kapitel 5, ist Christus gestorben, also sind alle gestorben, steht da. Vielleicht habt ihr das schon mal gelesen. Ja? 2. Korinther, Kapitel 5, ich lese es nochmal, ein ganz bekannter Text eigentlich. Ab Vers 14, die Liebe Christi drängt uns, der wir von diesen überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. Er ist aber deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und auferstanden ist. Und dann heißt es, so kennen wir jetzt niemanden mehr nach dem menschlichen Maßstäben. Sondern in allem eine Sicht zu entwickeln, wie die neue Schöpfung aussehen könnte bei so einem Menschen. Sich nicht verlieren in den Nöten, sondern immer durch den Geist Gottes eine Sicht bekommen, was könnte aus diesem Menschen geworden werden? Was könnte aus dem geworden werden, wenn Christus in ihn reinkommt? Das ist eine besondere Gnade. Wir haben das, als ich Jugendpastor war, dann oft mit jungen Leuten trainiert, dieses Denken. Wir haben gesagt, wir machen einen Einsatz in der Stadt. Haben uns irgendwo hingestellt, an Marktplätzen oder so, und haben Menschen nur segnend angeschaut. Also haben gar nicht groß Zeugnis gegeben. Ja? Wir haben sie im Namen Jesu gesegnet, sozusagen. Gesehen und gesegnet, mit den Augen Jesu. Denn wenn diese Grundhaltung nicht da ist, wie soll denn unser Zeugnis glaubwürdig sein? Wenn die Liebe zu den Menschen uns nicht erfüllt, sondern wenn wir sagen, ach, das ist aber auch schlimm, da muss geholfen werden, das ist ein Ansatz, aber das ist nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist die Liebe Jesu. Ja. Also das ist etwas, was zum Beispiel auch dabei kommt, dass wir ein neues Sehen haben, eine neue Wahrnehmung all dessen, was wir sehen und hören, das gehört dazu. Das Wesen Jesu, wie es durch die Neugeburt geradezu genetisch in Christen angelegt ist, wird auch die Frucht des Heiligen Geistes beschrieben. Gleich den unterschiedlichen Beeren einer Weintraube, wir haben eben so leckere Wein, ich habe leckere Weintrauben gegessen, wird hier von Liebe, Agape, von Freude, die Chara, von Frieden, Eirene, von Geduld, Makrathymia, Selbstbeherrschung, Enkratia, gesprochen. Das sind also diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten, die alle etwas von dem Wesen Gottes, von dem Wesen Jesu widerspiegeln. Und das ist in uns angelegt. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, das habe ich nicht. Es ist alles angelegt. Das ist da, weil Christus in mir geboren ist. Und das muss ich entwickeln. Als mir das erste Mal deutlich wurde, ich kann mich noch sehen, da war ich damals Jugendpastor, ich bin rausgelaufen zu meinem Zivildienstleistenden damals noch, der mir half da im Büro. Ich sage, Thomas, ich bin voller Güte, ich bin voller Gnade, ich bin voller Freude. Und Thomas hat gesagt, schön, Heiner, ich glaube, ich mache Feierabend. Dem wurde das dann zu bunt, der dachte, ich drehe so ein bisschen ab. Es hat mich so begeistert. Und wenn der Teufel wiederkommt und sagt, du bist ein ungeduldiger, fürchterlicher Mensch, du bist überhaupt kein Christ, das musst du dir mal. Der Teufel redet einem ja immer ein, was man nicht kann und was man alles nicht ist und wie doof man ist und dass man gar kein richtiger Christ ist. Immer kommt er angeschlichen, stellt den Christus in dir in Frage. Dann muss ich es lernen und sagen, buff, Christus in mir ist stärker als der, der in der Welt ist. In mir ist die ganze Geduld angelegt, die Geduld Christi. Und das sage ich als jemand, der von Haus aus sehr ungeduldig ist. Ich werde da morgen früh in der Predigt auch ein Zeugnis zu sagen. Ja. Wie was umgewandelt werden kann. Die Besonnenheit, die Klarheit, die Liebe. Das geht nicht darum, dass der ganze Charakter anders wird. Ich sage mal, ein phlegmatischer Mensch, wie immer so einer ist, der sagt, ich freue mich sehr doll. Das ist so phlegmatisch etwa, ja. Da sieht man das nicht. Und er wird vielleicht auch, wenn er die Freude hat, immer noch sagen, ich bin voller Freude. Er wird nicht so, und die anderen, die Kollegen, ich bin voller Freude, yeah. Die machen das immer gleich mit Enthusiasmus dabei. Ne? Also, aber trotzdem ist die Freude da. So, also das ist ein ganz, ganz großer Gewinn, sich darauf immer wieder neu zu besinnen. Wer bin ich? Für wen halte ich mich? Ich halte mich für ein Kind Gottes. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und das werde ich mir von niemand und nichts ausreden lassen. Das prägt mein ganzes Leben. Und ich weiß, ich bin unmöglich. Ich bewundere meine Frau, dass es mit mir aushält. Ja. Und ich bewundere auch Gott, dass es mit mir aushält. Ich kenne mich jetzt 68 Jahre lang und ich weiß, was für eine komische Nummer ich bin. Ja. Und wie viel an Neuschöpfung da eigentlich noch wachsen sollte. Ja. Da ist noch nicht alles jesuanisch. Aber ich habe ein Ziel und das ist angelegt in mir. Es ist alles da, die ganze Potenz des Christus ist da, um es mal so zu sagen. Die DNA des Himmels. Wozu empfangen wir drittens dieses ewige Leben? Das Leben von der Qualität der Ewigkeit heißt es, das ist Römer, im Römerbrief Kapitel 6, glaube ich, zum Schluss, gucke ich gleich nochmal. Das Charisma, das Urcharisma, das ewige Leben. Nicht die Rettung aus der Verlorenheit ist das Hauptziel, denn dann hätte Gott uns unmittelbar in sein himmlisches Reich holen können. Es geht darum, dass sich Gottes Wesen in allen Lebens- und Gesellschaftsbereichen niederschlagen will. Er braucht seine Leute überall. Sie sollen etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Christus soll sich ausbreiten wie ein Duft in dieser Welt. Von den Menschen, die in ihm leben, fließen Ströme lebendigen Wassers durch den Heiligen Geist. Alles, was Christen tun, mit Worten, mit Taten, tun sie im Namen des Herrn Jesus Christus zur Verherrlichung des Vaters im Himmel. Das ist gemeint, es ist eine Lebensweise, es ist eine Existenzweise, im Namen Jesu unterwegs zu sein. Ich habe jetzt auch in der Aussicht, ich sage, Herr, ich kann ja gar nicht weggehen. Wo soll ich denn hingehen, wo du nicht dabei bist? Du lebst in mir. Ja. Dass ich dir das nicht einfach mache manchmal, dass du dich vielleicht manchmal schämen müsstest, wenn du an mich denkst, ja, wird mir dabei bewusst, ja. Aber die Liebe Gottes ist es, die mich letztlich immer wieder zurückzieht und sagt, du gehörst doch zu mir. Mach dir keine Gedanken. Oder wenn man versumpft, ich kann mich entsinnen, das war damals in Hannover, glaube ich, die Zeit, ja, da war ich so eingedeckt, ich hatte so viel Seelsorge und es war auch eine sehr große Gemeinde in der Waltersichstraße mit über 1000 Mitgliedern damals und da war ich immer kurz vor einem Burnout, sage ich mal so. Und wir fuhren in Urlaub und ich war wirklich, ich sage, Herr, ich bin eigentlich bereit, du kannst mich holen. Ich hätte auch Lust zu sterben, so ungefähr, obwohl das habe ich niemandem gesagt damals. Aber so fühlte ich mich. Ich war andepressiviert, kann man sagen. Ja? Und ich weiß noch, ich hatte an dem Tag Geburtstag und wir waren im Urlaub und ich lag da so, konnte fast nicht schlafen, weil alles sich in mir drehte, man kommt nicht zur Ruhe, ihr kennt vielleicht solche Situationen. Und das war so schön, eines Morgens, das war, als wenn der Herr mich weckte, war morgens so gegen 4 und ich spürte eine Hand auf meiner Seite. Ich dachte erst meine Frau, aber die schlief an der anderen Seite und die schlief auch fest. Ich dachte, komisch. Und wieder war das Gefühl. Und dann sagte ich, Herr, bist du es? Und dann spürte ich, ja, ist der Herr. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Und dann hörte ich ihn, wie er mir sagte, du gehörst doch mir. Du gehörst doch mir. Und es war, als wenn alles abfällt von mir. Das war das schönste Geburtstagsgeschenk, was ich jemals gekriegt habe. Ja. Die ganzen Sorgen, wo ich dachte, was mache ich mir im Kopf? Ich gehöre doch dem Herrn. Natürlich muss ich haushalten mit meinen Kräften. All das muss man lernen und kann man auch lernen. Da achtet der Geist Gottes auch drauf. Frag den Herrn nicht immer, was du tun sollst für ihn. Frag den Herrn, was du lassen sollst mit ihm. Ja. Die Menge der Arbeit macht es nicht. Der Schabbat ist auch was Wesentliches. Alles, was wir tun, das ist missionaler Lebensstil, so heißt das auf den missionalen Plattformen. Missional heißt eigentlich, unser ganzes Leben ist geprägt von dieser Sendung in Christus. Egal, was ich tue. Ob ich zu Hause putze, ich putze gerne. Manche sagen, was, du putzt gerne? Ja, ich finde, putzen ist ich putze für mein Leben gern. Ich würde am liebsten Putzer werden. Ja? Da sieht man, was man macht. Und ist doch cool. Man kann dabei Lieder singen und danach ist alles schön sauber. Und andere sagen, ich hasse Putzen. Putzen ist doof. Es wird immer wieder schmutzig. Ja? Oder ich fege gern und solche Sachen. Ja? Also manche Frauen sagen, komm gern mal vorbei, kannst du uns helfen? alles, was wir tun, alles. Ob du putzt zu Hause, ob du irgendwas machen musst, egal was du tust, tu es so, als würde es Jesus tun. Das ist ein sehr hoher Anspruch und der Geist Gottes erinnert dich dran. Du bist doch von Jesus. Du gehörst doch zu ihm. Liebevoll, manchmal ermahnend, manchmal drängt er auch. Wenn wir heute Nachmittag noch darüber nachdenken, wie der Geist Gottes mit und wie er spricht. Wie geschieht nun diese Umsetzung? Die Verwandlung in das Bild Jesu, 2. Korinther 3, Vers 18, haben wir gestern gelesen. Wir werden im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in sein Bild. Das geschieht in einem lebenslangen Prozess, den die Bibel Heiligung nennt. In diesem Prozess muss es zu einer Kooperation zwischen dem Christen und dem Heiligen Geist kommen, zu einer Synergie. Grundlage ist die Tatsache, dass die gesamte Veranlagung zur neuen Schöpfung bereits als Geschenk im Menschen vorhanden ist. Hier habe ich mal ein Bild genommen vom Teig aus meiner Kindheit. Also jetzt bald kommt ja wieder die Weihnachtszeit und wir hatten einen Geschäftshaushalt und so weiter und Weihnachten wurde dann immer groß gebacken und ich war der Kleinste, 4 Kinder, ich war immer der kleine Junge und jedenfalls, ich weiß, wir standen dann um den großen Küchentisch, ich fand den riesig in meiner Erinnerung, vor kurzem habe ich den mal gesehen, der ist ein ganz normaler Küchentisch gewesen, aber für Kinder sind Küchentische groß, ne? Für euch sind die Tische größer als für uns Erwachsene. Also, und da wurde drauf gebacken. Weihnachtsbäckerei. Und da wurde erstmal geknetet, dieser ganze Teig, bum, bum, alles kam da rein, Zucker und was man so reinmacht in solche Teiche, wurde geknetet und lag so ein riesen Knete-Ding. Und dann kam die Backrolle über den ganzen Tisch, ja, ein bisschen Mehl wurde und dann immer wieder ausgebreitet und dann wurde ausgestochen, die Plätzchen da, ne, jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß. Und dann kam die leckerste Sache, dann durften wir schleckern als Kinder, so die Reste darunter schleckern. Das haben wir mit großer Vorliebe gemacht. An dieses Bild erinnerte mich diese Pneumatologie, wenn wir neu geboren werden, ich sage es mal so, wenn wir Christen werden, wir empfangen die Gabe des Heiligen Geistes, was identisch ist mit der Gabe des Lebens der Ewigkeit. Wir empfangen den Christus in uns. Sind alles die gleichen Vorgänge, nur unterschiedliche Blickweisen. Also Christus, die Shechina, Christus wohnt in uns. Wenn wir das empfangen, ist der ganze Teich da. Ja. Und der Heilige Geist ist dann sowas wie die Backrolle. Die Backrolle kommt und sagt, also, ich muss das mal hier ein bisschen ausbreiten. In deine Seele rein, in dein Leib rein, in dein Portemonnaie rein, zu deiner schwierigen Schwägerin oder was weiß ich, wen du da gerade zur Seite hast oder deinen Arbeitskollegen. Alle deine Bereiche sollen von Christus geprägt werden. Und der Heilige Geist, die Backrolle, die geht nicht automatisch, sondern an einer Ecke packst du an der anderen Ecke ist der Geist Gottes. Und dann wird das ausgebreitet, in dein Denken wird erneuert. Meine Güte, was sind das für Prozesse? Wie viel Festlegung haben wir als Menschen allein vom Denken her? Über unsere Person, über andere Menschen, über die Welt, ist alles festgelegt. Da muss man manchmal ganz schön bügeln da oben. Das war überhaupt erstmal in Gottes Kategorien denken lernen. Ja. Oder unsere Gefühlswelt. Dass wir unsere Gefühle von Christus dominiert werden, geprägt werden. Unsere Gedanken nehmen wir gefangen unter den Gehorsam Jesu Christi, heißt es. Ja. Unseren Körper ihm hingeben. Gebt hin eure Leiber als ein Gott wohlgefälliges Opfer, heißt es da. Römer 12. Das sei euer Gottesdienst. Die Hingabe, Weggabe. Das Typischste an Gott, wenn man mal fragen würde, gibt es eine typische Handbewegung für Gott? Für als kleiner Junge gab es, habe ich denn Fernsehsinn, wie hieß denn, wer bin ich, was bin ich? Berufe raten, was bin ich? Ne, hieß das. Ne? Da musste man immer eine typische Handbewegung machen. So. Und was ist die typische Handbewegung für Gott? Ich mal überlegt, was wäre das wohl? Und ich bin auf diese Idee gekommen, er lässt alles los. Das ist typisch für Gott. Am Kreuz. Er hat alles losgelassen. Das nennt man Kenosis im Griechischen. Die Kenosis. Philipper 2. Ein jeder von uns hat diese Gesinnung, die Jesus Christus auch war. Obwohl er alles hatte, er hat alles losgelassen. Darum hat Gott ihn erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, heißt es da. Gott kann loslassen. Gott ist nicht der Bezwinger und Festhalter und Knebler. Nein, das ist er nicht, weil er liebt, weil er immer hofft. Er hat viel mehr Hoffnung als du für dein Leben. Er hält es mit dir aus und mit mir aus. Also, das will sich entfalten, dieses Leben. Und es braucht Zeit und auch Ermutigung. Wie kann das konkret geschehen? Hier habe ich mal ein paar Stichworte zusammengetragen. Das geschieht gut in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir brauchen das. Viele denken, warum soll ich zu Corona-Zeiten noch in die Gemeinde gehen? Ich brauche das nicht. Und dann rufe ich Leute an und frag, wie geht's dir denn? Hab dich gar nicht mehr gesehen in der Gemeinde. Ja, mir geht's gut, mach dir keine Sorgen, ich bin geistig gut versorgt. Ich sag, so, das ist eigentlich gar nicht meine Frage. Aber ich gucke morgens diese Predigt, dann gucke ich unseren Gottesdienst und abends gehe ich noch zur Hillsong. So, ich bin richtig übersättigt sozusagen. Ich habe gutes Futter. Ja? Ich brauche die Gemeinde nicht. Ich sag, das kann ich mir vorstellen, aber wir brauchen dich. Wir vermissen dich. Du bist ein Teil hiervon. Ja. Wem willst du denn trösten, wenn du nur zu Hause sitzt und für dich sorgst? Es geht doch nicht nur darum, dass du in den Himmel kommst, dass du durchhältst, sondern dass du andere mitnimmst und tröstest und aufbaust und stärkst. Und dass andere auf dich schauen und sagen, pass mal auf, merkst du eigentlich nicht, dass du keinen kleinen Drall hast? Oder was weiß ich, wie man das nennt? Du hast keine Schräglinie drin. Das ist nicht ganz Jesusgemäß. Wir brauchen auch Ermahnung. Wir brauchen einander. Ich habe in meinem Leben so eine Grundregel gehabt. dass wenn ich ganz große Entscheidungen getroffen habe in meinem Leben, viele große Entscheidungen, dann habe ich natürlich, als mein Vater noch lebte, habe ich immer meinen leiblichen Vater gefragt, meine Eltern um Rat, natürlich meine Frau sowieso, das ist klar. Aber und dann habe ich mir meist auch eine Person ausgesucht, wo ich denke, na ja, das ist ein geistlicher Mensch, aber ich finde ihn eigentlich unmöglich. Ist kein Sympathieträger in meinen Augen. Ja. Also da ist es nicht mein Feind, aber auch nicht mein Freund. Mit dem würde ich nie in Urlaub fahren. Und die habe ich auch um Rat gefragt. Ich habe manchmal richtig so Leute ausgesucht, die mit mir nicht in einer Frömmigkeitslinie waren, vielleicht nicht die Charismatik, und sage, was denkst du dazu, wenn ich das jetzt machen würde? Ja. Was, wieso fragst du mich? Er fragt, kannst du jemand anderen fragen? Nein, ich möchte wissen, wie du das siehst. Ich halte dich für einen geistlichen Menschen, du. Meinst du wirklich? Naja, dann will ich das mal prüfen und will dir dann mal ein Feedback geben. Ja. Aber das ist Gemeinde. Wir brauchen einander als Gemeinde. Regelmäßig das Wort Gottes lesen, ihr wisst es. Jeder weiß das. Und ich will uns jetzt kein schlechtes Gewissen machen, lese ich genug in der Bibel und so weiter. Es muss die Liebe entstehen zum Wort Gottes. Ich verstehe nicht alles, was ich hier lese. Ich habe über 10 Jahre Theologie studiert. Ich verstehe es trotzdem nicht alles. Das Wort Gottes, es ist auch nicht die Frage, was ich mit dem Wort Gottes mache, sondern was das Wort Gottes mit mir macht. Das ist eine Kraft. Und deshalb ist es wichtig, dass ich es zu mir nehme, wie tägliches Essen, aufnehme, aufsauge, immer wieder meditiere, immer wieder reingehe. Dass es sozusagen mir zur Software wird, mit der der Heilige Geist arbeitet in mir. Deshalb möchte ich euch ermutigen, das neu zu tun. Meine Frau hat mir jetzt erklärt, sie hatte eine schwierige Operation und sagte, also jetzt will ich aber die Bibel noch mal ganz richtig durchlesen. Und abends erzählt, heute habe ich 4 Kapitel gelesen, 5 Kapitel. Ich sage, wunderbar, nur mutig weiterlesen, immer weiterlesen. Und wenn du durch bist, fängst du wieder von vorne an. Ja. Ich habe vor kurzem einen Mann beerdigt, oder vor kurzem, schon länger her, der hat, glaube ich, 40 Mal die Bibel richtig ausführlich durchgelesen. Ja. Und nicht nur so, ich lese das mal so wie im Buch, sondern studiert. Ja. Das ist ein Schatz, den ein Mensch hat. Und kannst du sagen, ich habe die Zeit nicht. Die Zeit gewinnst du auch nicht, wenn du nicht in der Bibel liest. Die Bibel konzentriert dich in deinem Denken, in deinem Fühlen. Sie richtet dich auf Jesus. Ich mache das so abwechselnd. Ich lese jeden Tag meine Abschnitte. Aber ich lese Altes Testament und dann muss ich wieder ins Neue Testament. Im Alten Testament allein halte ich es nicht aus, sage ich mal so. Hat zu viele Verheißungen, die immer auf Jesus hinweisen. Da muss ich sowieso immer nachdenken über Jesus. Und dann lese ich es gern, am liebsten lese ich Evangelientexte von Jesus, dass Jesus sich mir einprägt, immer mehr. Ja? Und die Psalmen natürlich. Da versuche ich sie auswendig zu lernen, nicht alle, aber immer wieder bin ich an einem dran und denke, jetzt langsam habe ich ihn drin und dann kommt der nächste. Das ist wie ein Gut, was man hat. Oder ich schreibe Bibeltexte ab, wie so alte Mönche. Ja? Mir extra einen schönen Füllfederhalter gekauft. So. Und dann male ich die ab wie so Liebesbriefe. Ja? Um deutlich zu machen, das ist Gottes Wort. Das ist mir wichtig. Das will ich behalten. Das will ich ehren. Ich weiß nicht, wie du mit deiner Bibel umgehst. Du sagst, verstehe ich sowieso alles nicht, lese ich nicht. Du verstehst es nicht. Die Bibel öffnet sich immer mehr, je mehr du sie liest. Das ist wichtig, dass du dranbleibst. Und was du nicht verstehst, gut, lies weiter. Es kommen wieder Passagen, die verstehst du. Ja. Also von daher kann ich uns nur sehr ermutigen, die Bibel zu tun. Wir pflegen oft auch die Lectio Divina. Einige kennen vielleicht diese Form des Umgangs, kommt aus der Kirchengeschichte. Lectio Divina ist eine wunderschöne Form, kann ich euch nur ganz kurz erklären. Das machen wir manchmal in der Gemeindeleitung bei uns. Eine große Gemeinde, also 1300 Mitglieder, und die hat ungefähr 40 Leute in der Gemeindeleitung. Und wir treffen uns immer zum Bibellesen. Ja? Also die Ältestenschaft und auch die Gemeindeleitung, immer wenn wir uns treffen, das sind zwei, drei Stunden, ist eine Stunde Bibel lesen und beten. Das ist erst die erste Stunde, egal wie voll die Tagesordnung ist. Das machen wir seit 15 Jahren so. Und je mehr wir in der Bibel lesen und beten, umso schneller gehen, kommen wir mit der Tagesordnung durch. Das ist unsere Erfahrung. Ja. Und das Vertrauen untereinander wächst. Lectio Divina heißt, du nimmst einen Text und alle schlagen ihre Bibeln auf. Am Anfang halten wir sie hoch. Und dann sagen wir, manche halten dann ihre Handys da hoch und was sie gerade dabei haben, wo auch die Bibeltexte drinstehen und sagen, dann bekennen wir, dieses ist das lebendige Wort, von dem leben wir. Das sprechen wir chorisch dann alle miteinander. Ja, so. Und dann gehen wir den Text durch und einer von uns, der schön lesen kann, nicht jeder kann das, also langsam und schön und ausdrucksstark liest diesen Text vor, lesen wir uns. Die anderen legen unsere Bibeln zur Seite und hören nur zu. Wir lassen das auf uns wirken, das Wort. Dann nehmen wir unsere Bibeln, lesen den gleichen Text still für uns nochmal und gucken, worauf welcher Text, welches Wort, manchmal ist es nur ein Wort, aus diesem Text spricht mich gerade an. Und in der nächsten Runde liest jeder nur dieses eine Wort, was ihn so anspricht, kommentarlos vor. Macht eine Pause und liest es nochmal. Also zweimal hintereinander das gleiche Wort, den gleichen Vers. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn das man im Hauskreis macht oder in einer großen Gruppe mit 40 Leuten, das dauert eine Zeit. Aber es ist, als wenn der ganze Text sich aufschließt. Das ist ganz eigentümlich. Man nennt es Lectio Divina. Ja. Oder ist ein Teil einer Lectio Divina. Könnt ihr mal ausprobieren. So mache ich das auch vielfach, wenn ich meine Zeit habe, in der Bibel lese. Ich habe das Studium, wo ich richtig nachbohre und alle möglichen Kataloge und Forschungen mache und Sprachforschung. Aber ich habe auch das, wo ich einfach in meinem Betzimmer, in meinem Arbeitszimmer bin und halte die Bibel hoch. Dies ist das Wort Gottes, davon lebe ich, Herr. Und dann lese ich mir das Wort selber schön laut vor, bin still, dann schaue ich mir den Text nochmal in Ruhe an, betend gehe ich hindurch und rede mit dem Herrn darüber und sage, Herr, was spricht mich besonders an, was willst du mir heute sagen? Und dann ist es gut. Ja? Okay, dann das Gebetsleben, dass wir das pflegen, also die Kommunikation mit Jesus, auch das ist wichtig. Eigentlich ist unser ganzes Leben ein Gebet, wenn Christus in uns ist. Alles, was wir tun, wir sind ja immer mit ihm verbunden. Aber trotzdem haben wir die besonderen Zeiten, wo wir sagen, jetzt sind wir ganz konzentriert bei ihm dabei. Und das ist auch gut, dass wir das haben. Jeder kann das ausprobieren und welche Formen wir finden. Es gibt sehr viele Formen. Klaus Douglas hat vor einigen Jahren ein schönes Buch geschrieben, Beten heißt das, 50 unterschiedliche Arten zu beten, hat er mal selber ausprobiert, ja, und die bewertet, also alles mögliche, liturgisches Beten, Gebet an der Bibel entlang und was es alles gibt, Anbetung, Lobgesänge, Sprachengebet und alles hat er da aufgenommen und dann reflektiert, wo er am schnellsten Zugang zu bekommt. Ja. Dass du dein Gebetsleben kultivierst, ausbaust. Ja. Dass du was, und ich habe eine Zeit lang mal gehabt, da habe ich gesagt, die Körperhaltung ist für mich wichtig. Also wie bete ich? Ich will meinen Körper mit einbeziehen. Also ich bete gerne mit erhobenen Händen. Ja. Wenn ich in der Gemeinde bin, die sagen, ach meine Güte, das ist mir zu charismatisch, dann mache ich meine Hände auch runter. Ich kann auch so beten. Ja, ich kann auch so beten. Aber viele sagen, ja, man betet doch so, das ist anständig, das ist vernünftig. Ich sage, was ist denn daran vernünftig? Das ist aus Germanentum kommt, diese Gebetshaltung. Ja, das heißt, es ist auch ein schönes Symbol, nämlich gefangen heißt das eigentlich. Daher kommt das. Ja. Kann man ja machen, kann sagen, Herr, nimm mich gefangen, ich bin dein Knecht und so weiter, deine Magd. Wenn du das möchtest, ja. Ne? Wie auch immer, du kannst mit den Händen so viel ausdrücken. Herr, ich brauche dich, ich suche dich. Du kannst dich hinlegen, du kannst dich hinknien, du kannst hüpfen, du kannst tanzen, du kannst dich beugen. Versuch mal, den Körper mit einzubeziehen. Ich habe dann eine Zeit lang mal heiliges Hocken gemacht. Oder zum Beispiel, wenn ich im Bett liege und wach bin, oder dann lade ich ein, Herr, komm, Heiliger Geist, erfülle mich, durchströme mich. Ich bete das immerwährend. Und heute Morgen war zum Beispiel so, das war so eine Freude. Ich merkte, dass eine Welle nach der anderen rauschte durch meinen Körper. Ja? Dann kann man sagen, ja, du bist ja auch hier, weiß ich nicht, was du für ein Mensch bist. Probier dich aus. Probier dich aus, wie du Gottes Erfahrung machst. Es geht im Gebet nicht nur darum, dass du Gott informierst. Gebet ist keine Information für Gott, sondern es ist ein Ausdruck deiner Liebe zu Gott. Du wirfst ihm deine Sorgen hin, aber er weiß, was du brauchst. Weil du ehrst ihn dadurch, dass du ihm das hinlegst und sagst, dass du ihm dankst. Das Danken ist so wichtig, ja? Das öffnet uns große Horizonte und so weiter und so weiter. Sein Leben beständig in Reinigung führen, Buße, Beichte, Abendmahl, dass wir immer wieder schauen, was passt in unserem Leben nicht zu Jesus, und das auf den Punkt bringen und sagen, Herr, ich löse mich davon, ich will das nicht, gib mir Kraft dazu, lass nichts anbrennen. Es gibt fast in jedem Haushalt so Töpfe, die lieben die Leute, warum auch immer, und in diesen Töpfen ist meist unten schon, man sieht, dass sie viel gebraucht sind. Man könnte auch sagen, die sollte man gar nicht mehr nutzen. Ja. Manchmal ist da angebranntes von 1803 drin, von der Oma noch. Aber die gehen ja noch. Das sind so schöne Töpfe. Ja. Und es gibt solches Angebrannte, wo wir sagen, das muss auch mal richtig ans Licht. Das muss mal rausgeschrubbt werden. Also, dass wir auch immer wieder in die Reinigung gehen. Und das neue Bewusstsein zu pflegen, in Christus zu sein. Gut. Vielleicht soweit diese Dinge, also der Christus in uns, das ist ein großes Thema. Wir sind Gottes Kinder, du bist ein geliebter Mensch Gottes. Das ist, ich habe mir das so eingebimst, weiß ich, als junger Mann. Ich habe dann im Studium, habe ich in meinem Bad, auf dem Spiegel, einen großen Spruch, so mit einem Klebeband drauf gemacht: Guten Morgen, du geliebtes Kind Gottes. Damit ich das morgens auch gleich wusste, wer ich da war. Sonst denkt man ja manchmal, wer guckt einen da an morgens? Ja? Was ist das für ein komisches Viech? Bin ich das? Und da wusste ich gleich, wow, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ja. Also das ist so der Grundtenor. Also der Geist Gottes, kann man sagen, ja, das ist gut, wenn wir geheiligt werden und so weiter. Aber es geht auch darum, dass der charismatische Dienst des Geistes kommt, nämlich dass der Geist uns gebrauchen will, dass er uns ausrüstet, er befähigt uns. Wir haben nicht nur einen Auftrag, einen Missionsauftrag, eine Missionskompetenz bekommen durch den Geist Gottes, eine Kraft erhalten. Gott sagt nicht nur, mach das, sondern er gibt immer die Power dazu. Und das ist unter anderem auch durch die Charismen gegeben. Die Charismen. Und deshalb geht es zu einem nächsten. Eifert aber nach den Gaben. Es ist ein nächster Zettel. Der steht da drüber. Eifert nach den Gaben des Geistes. 1. Korinther 14, Vers 1. Die Charismen wahrnehmen und im Alltag erleben. Offenheit oder Förderung der Gaben. Wir sind gemäßigt charismatisch, so bezeichnete sich eine evangelisch-freikirchliche Gemeinde vor einiger Zeit. Damit wollte man zu einem eine Offenheit für die Gaben des Geistes signalisieren, zum anderen aber auch eine gewisse Distanzierung von einer sogenannten charismatischen Frömmigkeit. Die Offenheit für das charismatische Wirken des Geistes ist jedoch vielfach mehr von einer Zurückhaltung geprägt. Der Geist gleicht ja dem Wind, der weht, wo er will. Die Aufstellung und Weckung der Gaben ist somit vorrangiges Werk des Geistes selbst. 1. Korinther 12, Vers 11. Wenn der Geist will, so darf er. Wenn er nicht will, muss er auch nicht. Mit diesen Worten könnte die Haltung mancher Gemeindeleitungen gekennzeichnet sein. Ich spreche jetzt nicht von euch, aber von meinen Erfahrungen, wenn ich rumkomme. Der Aufruf, nach den Gaben des Geistes zu eifern, wird eher als Empfehlung gesehen, aber nicht als biblische Vorgabe. Wir schlagen das nochmal auf. 1. Korintherbrief, Kapitel 14. Ich lese Vers 1. Strebt nach der Liebe, der Agape. 1. Korinther 13. Doch bemüht euch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Das ist nicht nur so, das steht da nicht nur so. Weil es gibt ein Denken in manchen Gemeinden, ich weiß nicht, wie das hier ist, ich kenne die ganze Genesis hier nicht, aber ich war jetzt vor kurzem bei den Gnadauer Verband, bei den ganzen Missionsinspektoren eingeladen, mit diesem Thema auch. Weil sie sagen, wir müssen da nachlegen. Wir haben das Charismatische ziemlich außen vor gelassen. Ja? Und du bist einigermaßen solide. Und dann habe ich mit ihm genau die gleichen Handouts gehabt. Und habe das genauso erklärt. Ja? Und viele haben gesagt, gut, komm noch mal in unseren Kreis rein. Und war ich in den unterschiedlichen Gruppierungen dort, Tabor und wo es überall war, um deutlich zu machen, wir müssen uns öffnen. Oder Brüderbewegung, wie den ist. Die ganzen, die da Verantwortung haben, es war viele Jahre her, kamen zusammen. Und ich habe mit ihnen eine Woche diese ganzen Texte durchgegangen. Und ich musste etwas eher weg. Und dann sagte der Reinhard Lorenz anschließend, sind wir alle auf die Knie gegangen und haben Buße getan. Weil wir haben uns gelöst von einer falschen Lehre. Dass wir gemeint haben, die Charismen gibt es nicht mehr. Oder die brauchen wir nicht mehr. Das hat damals einen ziemlichen Umbruch gegeben und Aufbruch in Wilderness. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen habt. Und ich habe mich so gefreut, dass das möglich ist, dass man umdenken kann, neu denken aufgrund des biblischen Zeugnisses. Nirgendwo steht in der Bibel, dass die Gaben aufgehört haben. Aber das wird behauptet felsenfest nach dem Motto, das ist apostolische Zeit, da gab es das. Zur Zeit Jesu, da gab es diese ganzen Wunderwirkungen, Heilungen und Kraftwirkungen und Sprachengebet. Aber dann hat das aufgehört. Und dann wird immer, je nachdem, wie man belesen ist, der ein oder andere Kirchenvater zitiert aus dem 4. Jahrhundert, wo es heißt, ja, diese Geistesgaben, wie es der Apostolischen, die haben ja aufgehört. Da muss man mal aber die Originaltexte weiterlesen und dann stellt man fest, mit Bedauern, sagen Sie, und wir müssen uns zurückentwickeln dahin und nicht nach dem Motto, Gott hat das festgesetzt, das gibt es nicht mehr. Also das sind ja gewisse Gaben, die werden auch anerkannt, allgemein. Die Gabe der Lehre, ist keine Kirche ist gegen die Gabe der Lehre, die Gabe der Diakonie ist immer willkommen, ja, das sind alles Geistesgaben. Ja. Gabe des Glaubens, wissen Sie nicht, was das ist. Gabe der Barmherzigkeiten kann man sich auch nicht richtig vorstellen, aber falsch kann es nicht sein. Aber diese spektakulären, sagen sie dann, da wo sich die Gemeinden dran spalten, Prophetie müssen wir nicht haben. Wir haben das Wort Gottes, das reicht. Ich sage, natürlich reicht das. Aber warum schlägst du die Gaben aus? Wie kommst du auf die Idee, dass Prophetie aufgehört hat? Ja, steht in der Bibel. Ich sage, wo steht denn das? Ja, 1. Korinther 13. Ich sage, so? Schlagen Sie auf, 1. Korinther 13, Vers 10. Denn wir erkennen Stückverse und weissagen Stückwerke. Wenn aber das Vollkommene da ist, wird das, was Stückwerk ist, weggetan. Aha, so. Also das Vollkommene, dann hört das auf. Weissagen. Das folgern Sie daraus. Wenn das Vollkommene, und das ist jetzt der, finde ich, der Kasus, den Sie machen, wo ich sage, da kann ich überhaupt nicht mit in der Auslegung. Da sagen Sie, das Vollkommene ist der Abschluss des biblischen Kanons, so wie wir die Bibel heute vorliegen haben. Das war im 4. Jahrhundert nach Christus. Als das fertig war, haben diese Gaben keine Bedeutung mehr. Das ist die Folgerung. Das hat kein Geringerer als Coffield und andere Menschen so auf den Weg gebracht. Das kommt, das Zessationismus heißt das im Englischen. Und das wird gelehrt. Und wenn dann jemand in Sprachen betet, ja, dann kann das nur noch vom Teufel sein, weil die aufgehört haben, diese Gaben. Und dann kommt man wirklich ins Teufelsküche dabei, sage ich mal so. Weil wir in die Nähe der Sünde wieder den Geist kommen. Das ist manchen gar nicht bewusst. Aber wir weigern uns und wir sperren uns. Ja, was sollen denn die ganzen Gäste denken? Und so weiter. Die Gäste, die sind viel religiöser als wir manchmal. Ich kann mich entsinnen, wir haben in Braunschweig auch, wir sind nicht ständig im Sprachensingen und so weiter, aber wenn wir als Gemeindeleitung zusammen sind, kann es sein, dass wir in Sprachen singen. Und die haben auch nicht alle die Gabe der Sprachen. Nicht jeder hat die Gabe des Sprachengebets. Aber die in Sprachen beten, können dann Sprachen singen und die anderen singen auch Hochdeutsch. Der Herr liest unser Herz, nicht die Sprache. Ja. Wir sind offen für Prophetien. Es ist gewachsen über die Jahre und die Gemeinde ist auch uralt, die ist von Onken noch gegründet worden. Ja. Also die ist über 150 Jahre alt. Ja. Und die hat einen Weg gemacht. Und es ist ein Prozess. Und als wir uns rangemacht haben und gesagt, ja, wir wollen wirklich, dass alle Gaben, die da angelegt sind in diesen Schatz der Gemeinde, dass sie zum Ausdruck kommen, dass die Leute sie einsetzen. Die Gaben sind dazu da, dass man sie praktiziert und einsetzt. Und dass wir das in einer guten Form machen. Und wenn wir Sprachengebete haben oder Prophetien, die Gäste sind uns nicht weggelaufen, ganz im Gegenteil. Wir haben das immer erläutert, was das ist. Aber es ist auch immer in einem Rahmen gewesen, hat einen guten Rahmen gehabt, ja, und eine Erläuterung, eine Erklärung gehabt. Also das ist wichtig, dass wir das in einer guten Weise biblisch praktizieren. Welche Gaben des Geistes kommen in unserem Gemeindealltag regelmäßig vor? Ich will jetzt diese ganzen Gaben euch nicht alle erläutern. Einige werde ich mal rausnehmen. Auf der Rückseite habt ihr eine Zusammenstellung. Ich weise euch auch auf ein Buch hin, das gibt es immer noch. Ich glaube, 6., 7. Auflage ist das inzwischen. Charismatisch dienen. Im Onken Verlag, das habe ich vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder irgendwann geschrieben. Aber das gibt es immer noch. Und das ist so ein Handbuch, wo jedes einzelne Gabenprofil erläutert wird. Wo kommt es in der Bibel vor? Was ist das eigentlich? Wie wird es bezeichnet? Was ist damit gemeint? Wie kann man das entdecken? Wo sind Gefahren, wenn man das hat? Wie kann ich das lernen, damit umzugehen? Das ist ein Handbuch. Charismatisch dienen. Onken Verlag heißt jetzt nicht mehr Onken Verlag, sondern Blessing for You. Also vor mit 4 geschrieben. Ihr seht hier eine Zusammenstellung von 15 unterschiedlichen Profilen, so nenne ich das, von Charismen, von Geistesgaben. Übrigens, der Ausdruck Geistesgaben und Charismen sind zwei Ausdrücke, die Paulus verwendet, um das Gleiche zu beschreiben. Das sind nicht unterschiedliche Formen. Einmal spricht er von Geistesgaben, von Pneumatika, weil sie durch den Geist gewirkt werden. Und einmal spricht er von Charisma, das sind eben die Gnadengaben. Eine Gnadengabe ist ein Geschenk, was du nie verdient hast. Ein Charisma entwickelt sich nicht, wenn du in der Heiligung möglichst vorankommst und sagst, boah, ich bin schon so durchgeheiligt, jetzt purzeln die Charismen aus mir so raus. Nee, das ist es nicht. Es gibt Menschen, die sind ganz am Anfang der Nachfolge frisch bekehrt und die haben starke, ausgeprägte Charismen. Aber sie praktizieren sie in einer Weise, wo man sagt, sehr unreif, pubertärer Umgang mit Charismen. Es gibt auch welche, die pubertär mit Charismen umgehen, die schon lange in der Nachfolge sind, gibt es auch. Ja. Weil sie das einfach nicht gelernt haben, wie geht denn das, wie funktioniert das? Also wir haben dann in der Gemeinde diese unterschiedlichen Gaben ausführlich bedacht und erstmal vorgestellt. Weil viele sagen, habe ich noch nie gehört, dass das ein Charisma ist. Charisma des Teilens zum Beispiel hier. Das ist hier 6. Kommt in Römer 12, Vers 8 vor. Ja. Es gibt diese 3 Charismenkataloge, die sind oben aufgeführt. Oder habe ich sie aufgehört? Es ist also Römer 12, 1. Korinther 12 und man kann auch Epheser 4 noch dazu nehmen, Vers 11. Die Gabe des Teilens. Teilen ist die Gabe, Eigentum, Begabung, Ressourcen im Namen Jesu Christi mit anderen zu teilen. so als würde Jesus es tun. Du hast die Gabe des Teilens nicht, wenn du viel Hab und Gut hast. Dann ist es auch schön, wenn du die Gabe des Teilens hast. Sondern es ist dieses, was ich euch vorhin sagte, die Kenosis. Gott liebt es, wegzugeben, abzugeben. Das ist Gottes Wesen. Und wenn es in einem drin ist, dann ist das bewegend, es berührt Menschen. Ich weiß, als wir kurz nach der Wende mit unseren Kindern, wir hatten damals in Hannover so einen Kinderzirkus und die waren gut aufgestellt, dann sind wir nach der Wende nach Weißrussland gefahren zu einem Einsatz mit den Kindern. Großer Bus voller Kinder, die alle rote Nasen hatten und was die da alles machten. Aber immer mit geistlichem Anspruch, die haben dann Bibeln verteilt und haben für Menschen gebetet. Es war ein sehr, sehr guter Einsatz. Und die wurden dann eingeladen von einer älteren Christin, die ziemlich weit außerhalb wohnte, unsere Kinder, in einer Hütte. Die war fürchterlich arm. Die Kinder sagten, die ist fürchterlich arm. Die hatte nur so eine Holzbritsche in der Hütte. Da hingen so ein paar, drunter, Kürbisse oder was da war, was sie gesammelt hatte. Und dann hatte sie einen Krug und sie hatte nur eine Ziege. Das war alles, was sie hatte. Ja. Und sie die freute sich, dass sie Besuch bekam und lud die Kinder ein und sagte, darf ich euch was zu trinken anbieten? Und die so, was soll sie denn trinken? Und nahm den Krug und da war der Krug voller Milch. Ja. Und die Kinder registrierten das, die waren noch klein, aber die registrierten, das ist das Einzige, was sie hat. Und dann teilte sie das. Und dann haben sie mir nachher beschrieben, was sie dabei empfunden haben, dass sie das Wenige teilt. Das ist übrigens eine Art von Gott, die ist zukunftsrelevant, das Teilen. Auch angesichts der ganzen Krise, in der wir leben, Klimakrise. Das Teilen. Wenn wir das nicht lernen in der westlichen Kultur, dann gnade uns Gott. Das ist ein anderer Anspruch. Dieses Charisma des Teilens, Menschen lieben es zu teilen. Ein Ausdruck ist die Gastfreundschaft. Ja? Und das ist gar nicht, es gibt Leute, die pflegen Gastfreundschaft, aber du kommst in das Haus und denkst, das ist lackiert. Ich setze mich nicht mehr auf das Sofa, das ist nachher wieder verbogen oder was weiß ich. Es ist alles so glatt. Ich bin auch so ein Typ, wenn wir Gäste kriegen, ich möchte alles putzen, ich putze ja gerne. Und alles ist exakt und schön, weil ich die Ästhetik liebe, meine Frau auch übrigens. Aber manchmal fühlen die Gäste sich wie in einem Salon. Ja? Die lieben auch mal, wenn alles kuschelig und knuschelig ist, normal ist. Wenn Fusseln rumliegen, wenn du sagst, ich habe nicht viel im Haus, aber komm, wir kochen was zusammen, wir kriegen da schon eine Suppe raus oder was weiß ich, wir machen was Schönes daraus. Das ist Gastfreundschaft, vom Herzen sich öffnen, teilen, das Leben teilen mit einem. Eine wunderbare Gabe, übrigens jeder Kassenverwalter sollte diese Gabe erbitten für sich. Faktoren, die eine Zurückhaltung bzw. Förderung der Charismen in der Gemeinde beeinflussen. Also die theologische Einschätzung. Charismen sind nicht so wichtig. Wenn Leute sagen, wenn das Vollkommene kommt, dann sage ich ihnen, das Vollkommene, hier steht Teleion im Griechischen, weist auf die Wiederkunft Jesu hin. Oder die Vollendung auf den neuen Himmel und die neue Erde, aber doch nicht auf die Kanonsbildung. Wie kommst du auf die Idee? Das steht nirgendwo in der Schrift, dass die Charismen aufhören. Ja, aber die Kirchengeschichte belegt das. Nein, die Kirchengeschichte belegt es eben nicht. Es gab Zeiten, wo die wenig waren, fast runtergegangen. Und dann gab es wieder Zeiten, wo sie sehr stark waren. Prophetie, ganz stark. Geistunterscheidung. Ich habe jetzt gerade noch mal ein Buch gelesen von Marianne Schlosser aus Wien, Professorin. 2000 Jahre Geistunterscheidung. Wie die Prophetien immer geprüft wurden im Mittelalter und was da alles, wie das geschehen ist. Das hat nicht aufgehört. Das ist ein Unsinn, das zu sagen. Und trotzdem werden immer auszugsweise solche kurzen Zitate von Kirchenvätern aus ihren Briefen genommen, die das bedauern, dass das aufgehört hat, aber nicht als eine Feststellung. Also von daher ist das wichtig, dass man hier wirklich neu denkt. Nein, diese Gaben sind alle da und noch mehr, wir sind dazu aufgefordert, sie danach zu eifern. Zelotes, Zeloten, das waren bewaffnete Krieger, das waren Terroristen sozusagen der damaligen Zeit. Ja. Die Zeloten, ja, die wollten mit Gewalt das Reich Gottes haben, herbeiziehen. Das waren die Zeloten. Ja. Jesus hatte sogar auch Zeloten in seiner Jüngerschaft dabei. Ja. Und Zelotes heißt das im Griechischen. Eifert danach. Ich habe mal in einer Gemeinde so ein ähnliches Seminar gemacht. Die haben anschließend einen Zelotenkreis gegründet. Und gesagt, wir wollen in der Gemeinde wirklich mit dazu beitragen, dass alle Charismen gefördert werden. Wir wollen danach eifern. Wir wollen es danach ausstrecken. Wir haben damals in Hannover, das war auch so eine alteingesessene Baptistengemeinde von Onken gegründet, sehr, sehr starke Gemeinde. Mein Vorgänger hat das schon angebahnt, Werner Rosemann, wunderbarer Pastor, hat sich immer mehr geöffnet für die Charismen. Aber es ging langsam, es ging sehr langsam. Und ich kam dann als junger Pastor und ging in Gemeindeleitungsklausur und kam zurück mit einem einzigen Satz. Wir wollen, dass alle Charismen in der Gemeinde gefördert werden und zum Einsatz kommen. Das war für viele sagen, das müssen wir erstmal diskutieren, ob wir das wollen. Ich sage, das diskutieren wir nicht, das ist unsere Leitungsaufgabe. Ja. Dann gab es natürlich erstmal wieder Krieg und Zinnober und bis alles. Aber es hat sich alles eingependelt. Wir haben keine Spaltung in diesem Sinne erlebt. Auch in Braunschweig nicht. Man kann das gut einführen. Es braucht Zeit. Und biblisch, immer mit der Bibel. Und gucken, wie kriegen wir das gut hin, dass zum Beispiel Prophetien und auch solche spektakulären oder Heilungsgaben, dass das in einer guten Weise zum Einsatz kommt. Wir brauchen theologische Unterweisung dazu. Es gibt eben Bücher dazu, es gibt aber auch andere Lehren, die wir dazu haben können. Gewisse Charismen, heißt es dann, führen doch häufiger zu Spaltung und negativen Gemeindeentwicklungen. Gemeint ist, ja, wenn man in Sprachen betet oder wenn man die Heilung zu sehr betont und was weiß ich. Wir sollen die auch nicht zu sehr betonen, aber wir sollen sie betonen. Die Heilungen gehören mit zum Evangelium dazu. Ja. Und kann man doch nicht sagen, ja, das Wichtigste ist, dass sie ein Seelenheil haben. Der Körper ist dem Herrn doch ganz egal. Nein, der Körper ist dem Herrn nicht egal. Ja. Ein Drittel aller Evangelientexte handeln von Heilung. Und eine Gemeinde, wo Heilung das überhaupt nicht vorkommt, würde ich sagen, müssen wir mal nachhaken. Ich glaube wirklich, dass Heilung, Zeichen und Wunder dazugehören, wo das Evangelium gepredigt wird. Können wir darüber reden, aber wir haben es damals auf den Weg gemacht in Braunschweig. Es war ein mühsamer Weg. Mein Vorgänger, wie gesagt, hatte vorgebaut schon. Und dann kriegten wir einen Anruf von einer Frau. Sind Sie die Gemeinde, in der für Kranke gebetet wird? Und er sagt, ja, wir beten für Kranke. Aber so wie das früher üblich war, ich kann mich entsinnen, in meiner Heimatgemeinde da in Bückeburg, da hieß es immer, lasst uns für die Kranken beten. Einmal hat der Ansager gesagt, die sind am Ausgang aufgehängt. Also er meinte die Namen. Wir hatten da, kennen die Älteren das noch, das gab so schwarze Stecktafeln, da wurden immer die Namen reingepikst da, ne? Fürbittelisten. Das war es dann. Oder es wurde auch mal so gebetet, wenn jemand krank war. Das war ja auch alles okay. Aber ein richtiger Heilungsdienst. Geht hin, sagt Jesus. Predigt das Evangelium. Verkündigt das Reich Gottes. Treibt die Dämonen aus. Heilt die Kranken. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es. Das ist ja an die Apostel gegangen. Das hat Jesus den Aposteln gegeben. Aber was hat er ihnen noch gesagt als Auferstandener? Geht hin in alle Welt, verkündigt es und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Das gilt uns genauso. Also der Heilungsauftrag ist keine Empfehlung, sondern es ist ein wirklich wichtiger Dienst der Gemeinde Jesu. Und dazu sind die Charismen ein großer Einsatz. Und zu der Heilung kommt zum Beispiel Charisma der Seelsorge. Was ist denn Seelsorge? Und wir brauchen die energetische Seelsorge, wie Johannes Jesuitis gesagt hat, also ein Theologe Jesuitis. Wir brauchen die Kraftwirkung Gottes da drin. Und nicht nur, ich kann dir mal einen guten Ratschlag geben. Das hat alles seinen Sinn, aber es braucht Energie von Gott, die heilt. Und die anzuzapfen, das ist das Wunderbare. Also, wenn sagen die, dass diese Charismen haben zur Spaltung geführt. Meine Aussage ist, die meisten Charismen, die zu einer Spaltung geführt haben, sind die Charismen der Leitung und der Lehre. Es sind nicht die Gaben, Sprachengebet, sondern der Leitung und der Lehre. Daran haben sich Gemeinden gespalten. Unwissenheit und mangelnde Lehre ist nochmal hier genannt. Wie können Charismen wecken? Die Bitte um Freisetzung und Weckung, etwa durch Handauflegung. Wir kennen das ja, sind die Gaben nicht alle schon angelegt in uns? Wenn Leute gemeinsam sagen, bei uns gibt es diese und jene Gaben gibt es nicht, dann würde ich heute eigentlich immer widersprechen. Und zwar mit theologischer Überzeugung. Ich will dir das auch erklären, warum. Ich habe versucht, den ganzen Morgen darüber zu reden, dass Christus in uns Wohnung nimmt. Er kommt an. Wir empfangen die Gabe des ewigen Lebens, Römer 6, Vers 23. Die Gabe, das Charisma des ewigen Lebens steht da. Ja. Es ist ein Urcharisma. Alle Charismen sind in Christus angelegt in uns. Aber der Geist Gottes teilt das zu, je nachdem, wie es notwendig ist. Wir verfügen darüber nicht. Aber sie sind da. Davon bin ich überzeugt. Wir müssen sie nicht herbeibeten. Ja? Wir müssen sie aber erbitten. Wir dürfen sie erbitten. Wir können sie auch nicht einfach so weitergeben. Viele sagen, ich bin zum Beispiel prophetisch sehr stark unterwegs. Ach, du bist prophetisch begabt, legst du mir bitte mal die Hände auf, ich möchte auch prophezeien. Ich sage, ich kann das nicht übertragen, ich kann nicht sagen, hallo, huch, jetzt du auch? Geht nicht, lese ich auch nicht in der Schrift. Ja. Es gibt, wecke die Gabe, die du durch Handauflegung erhalten hast, an Timotheus dieses Wort. Das wird dann in diesem Zusammenhang oft zitiert. Aber das auch neu zu praktizieren. Und es ist interessant, es fängt manchmal an, für welches Charisma hat man eigentlich Interesse? Und manche wissen das noch gar nicht. Als wir anfingen zu lehren über Charismen, dann sagten einige immer, ich habe viele Hausbesuche gemacht, ich sage, wo sind denn deine Gaben, wo möchtest du dich einbringen? Ach, ich weiß, ich habe keine Gaben. Wie oft habe ich das gehört? Immer wieder. Ich stehe nicht gerne vorne, ich stehe nicht gerne auf der Bühne, Ich singe nicht gut und auch nicht gerne und ich mache auch keine Kinder. Ja, du bist in der Baptistengemeinde schon, was Mitarbeit eingeschränkt, bist du schon eingeschränkt, ja. Wir haben viele Chöre bei uns, aber man kann es am Büchertisch machen, aber der ist bei euch auch gerade, glaube ich, zu. Ja. Und dann habe ich festgestellt, dass fast alle, das sind ungefähr ein Drittel der Gemeinde, die so geantwortet haben, dass fast alle diejenigen ein Begabungsprofil haben in der Diakonie. Die dienen gern. Oder Gabe der Hilfeleistung ist ein Charisma. Ja? Und, oder Barmherzigkeit, das sind keine auffälligen Gaben. Da stehst du nicht vorne und erzählst, hallo, ich sehe was du nicht siehst und sowas. Ja? Sondern das sind Handlungsgaben. Und dann haben wir die Leute gesammelt, was sie dann bewegt, wenn sie an die Nöte denken. Und dann ist daraus ein riesengroßes Sozialwerk geworden. Innerhalb von wenigen Jahren, 5 Jahren. Die haben sich zusammengeschlossen. Auf einmal hatten wir 15 sozialdiakonische Projekte in unserer Stadt. Mit diesen Leuten. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Eine Truppe hat sich getroffen. Wir haben schon immer gewünscht, wir wollen ein alternatives Wohnmodell machen. Und die Baugenossenschaft in Braunschweig ist auf sie zugekommen und sagt, wir haben ein Hochhaus mit 16 Etagen, Sie können das nutzen. Ja, und sie sagen, wir brauchen nur eine erstmal. Aber die sind da eingezogen, immer mehr. Ja. Die ganze Stadtbezirk hat sich durch diese Wohngemeinschaft geändert, hat mir der Bezirksbürgermeister gesagt. Die ganze Atmosphäre. Was sind das für Leuchttürme, wo Menschen dienen, sich reingeben, die Schülerhilfe, ich könnte jetzt die ganzen Projekte, die ganzen Migrantenarbeit mit Flüchtlingen, ganz großer Arbeitszweig. Und das hat uns die Türen in die Stadt enorm geöffnet. Früher haben sie gesagt, das ist die Sekte. Die kriegen das Geld von den Amerikanern, hieß es immer. Die Baptisten kriegen das viele Geld von den Amerikanern. Und das war kein Lob. So. Und heute heißt es, also was die Friedenskirche, so heißen wir, was die anpackt, das wird gut. In der Stadt. So im Stadtrat. Wir haben uns beworben, Kinderkrippe. Wir wissen, was sie anpacken, wird gut. Sie kriegen Zuschlag. Ja. Das ist eine große Gnade, wenn man so Gnade findet, auch bei der Stadt. Und wenn man da zusammenarbeitet, wir sind Partner in der Stadt. Was hat denn Ingolstadt davon, dass es diese Gemeinde gibt? Das ist eine Frage. Wo sind eure Außenfühler? Und wo, da kommen die Charismen zum Einsatz. Und ich freue mich, wie Leute da aufblühen und reingehen in diese Arbeit. Ein junger Banker, also jetzt ist er nicht mehr jung, der war damals jung, in großer Verantwortung. Und er stellte fest, ich habe eine Charisma der Diakonie und Barmherzigkeit. Und ja, wo soll ich damit dienen? In der Bank kannst du nicht barmherzig sein, da musst du rechnen können. Ja, musst, wenn du barmherzig bist, ist es auch gut, aber es ist noch was anderes. Und dann wurde er, wir hatten auf ganz viele Anfragen von Senioren, wir sind umzingelt von Seniorenanlagen in unserer Kirche. Ich glaube, 5 große Seniorenanlagen in Sichtweite so ungefähr. Ja. Eine nach der anderen hat angefragt, ob wir nicht Menschen hätten, die Besuche machen könnten. Es gäbe zunehmend Menschen, die vereinsamen, die kriegen nie Besuch von irgendjemandem. Ja. Ob wir das als Christen nicht übernehmen könnten. Säkulare Einrichtung. Wir könnten auch Gottesdienste mit dem machen, wenn wir das für richtig halten. Haben wir gemacht. Und mit großer Freude. Zurück zum Banker. Der Banker sagt, das ist mein Ding. Es ist eingesetzt, also die Gruppe, die das koordiniert, sagt, wir haben hier einen älteren Herrn, der ist schwerst dement. Den könntest du begleiten. Und er sagt, ich liebe meinen Rudi. Ich freue mich schon die ganze Woche drauf, wenn ich mit ihm zusammen bin. Ich sage, was macht das mit dir? Er sagt, es baut mich total auf. Ich sage, ja, ach, sagt er, haben wir viel Spaß, weil er so viel Unsinn erzählt. Und er weiß auch, dass er Unsinn erzählt manchmal. Oder wenn er 5-mal mich fragt, wie ich denn bin und dass ich so ein netter Mensch bin und all solche Sachen. Also es freut mich. Aber ich sehe in ihm Jesus. Das hat mich tief bewegt. Es ist, als wenn ich einen Dienst an Jesus und mit Jesus tue. Und nach dieser Stunde mit meinem Rudi bin ich auferbaut. Das ist so schön. Oder nehmen wir den prophetischen Dienst. Es ist ein langes Thema, wir werden heute Nachmittag darüber ein bisschen mehr dazu hören. Aber wir haben ganzen prophetischen Dienst, unterschiedliche, die werden geschult und weiter gefördert, über 15 Jahre schon. Und ich weiß, eine Frau zum Beispiel, eine Jungunternehmerin, die ist, wenn du die siehst, dann weißt du schon, dass es eine Unternehmerin ist, sag ich mal. Allein so wie die steht schon, denkst du, okay, jetzt stehst du stramm, ja, finde ich. Die ist sehr resolut, sehr klar, sehr gut organisiert, sehr straff, sehr erfolgreich. Ja. Aussiedler, Hintergrund, da klappt das. So, und stark prophetisch begabt. Sie kommt manchmal aus ihrem Dienst und dann hörte ich sie schon auf der Flur mit ihren Schuhen. Das hörte man immer, aha, Alvina kommt. Und sie sagt, ich komme auf an, ich bin völlig ausgepowert. Wir machen das so bei den prophetischen Diensten, wenn die zusammenkommen, am Anfang feiern die immer das Abendmahl miteinander. Damit sie erstmal selber loslassen können und frei werden und so weiter. Sind eine halbe Stunde vorher da, treffen sich, haben Abendmahl. Und dann gehen sie in die Dienstgruppen, hörendes Gebet oder heilendes Gebet und was dann so ist. Und sie sagt, nach diesen 2 Stunden, wenn ich da sitze und höre, manchmal höre ich ja auch erst nichts. Wir können ja nicht automatisch prophezeien, geht auch nicht. Man kann es ja nicht auf Knopfdruck prophezeien. Ja? Aber Menschen, die prophetisch begabt sind, haben eben häufiger Impulse von Gott. Und das wird aufgenommen, kontrolliert, ist ein ziemlich geordneter Vorgang. Und das ist so ein Gewinn über die ganzen Jahre hin. Wir haben das dokumentiert, wir haben ganze Ordner von Zeugnissen, die da passieren. Und Alvina sagt, das ist für mich ein Geschenk, das tun zu können. Menschen mit dieser Gabe zu dienen. Und ich merke, sie sind auferbaut, sie sind gestärkt, sie kriegen Korrektur von Gott und nehmen das an. Das ist eine wirklicher wunderbare Gabe. Was ich sagen will, ist, eine Gabe ist, wenn du sie praktizierst, sie fordert auch von dir, aber das Ergebnis ist, du wirst selber darin auferbaut. Das ist nicht nur beim Sprachengebet so, dass du dich auch selbst auferbaust. Wenn du etwas machst, wo Gott dir eine Begabung gibst, und dann ist es so, du praktizierst das, Diakonie etwa, genau das Gleiche, danach fühlst du dich gestärkt. Bist vielleicht ausgebraucht, aber du bist gestärkt. Ich predige zum Beispiel gern oder lehre gerne. Ja, ihr merkt das vielleicht. Und wenn ich früher, als ich noch im aktiven Dienst war, wir haben sonntags immer 3 Gottesdienste. Das heißt, ich war von morgens 9 bis abends 9 im Gemeindehaus. Das war rundum. Zwischendrin haben wir immer gegessen und Gemeinschaft und Seelsorge und Gebetsdienste noch. Also es war immer ein voller Tag. Und wenn ich nach dem Abendgottesdienst, dann kamen die jungen Leute, das waren vorwiegend junge Erwachsene, die kamen, so jetzt wünschen wir dir gute Erholung, hast ja aber heute wieder richtig reingehauen. Und ich sage, schade, dass ich schon aufhören muss. Ich will gerne noch weitermachen. Ja? Es kostet, aber es, wenn du ein Charisma einsetzt, gibt es dir Kraft. Das ist ein Unterschied. Es gibt dir Kraft, weil es aus Christus herauskommt. Das ist der Punkt. Ja. Und daran erkennt man das sehr stark. Gut. Die Integration in die Gaben. Einsatzorte hatten wir schon gesagt, die kommen überall zum Einsatz. Vielleicht mal ein paar Charismen noch mal in den Blick zu nehmen, damit ihr das Spektrum noch mal aufgeht. Ich gehe es mal durch. Die Gabe der Prophetie, ich werde heute Nachmittag noch ein bisschen dazu sagen, ist die Gabe, Informationen und Erkenntnisse auszusprechen, die Gott in bestimmten Situationen durch seinen Geist offenbart hat. Und das ist eine so kostbare Gabe. Wir erleben das manchmal, ich könnte jetzt ganz viele Geschichten erzählen, aber ich will mal so ein Beispiel erzählen aus der Gemeinde. Da hatte eine Frau, die hatte sich frisch bekehrt, kam zum Glauben und die hat ihren Mann immer mitgeschleift in den Gottesdienst, er sollte sich auch bekehren. Aber der war so ein bisschen sehr verkopft, so nach dem Motto, naturwissenschaftlich orientiert und sagte, weißt du Frau, es tut dir gut, sagte ein Morgen, es ist gut, wenn du dahin gehst, es tut dir auch gut, aber bitte, für mich ist das, es erreicht mich überhaupt nicht. Ich gehe nur aus Liebe zu dir mit. Es macht nichts mit mir, sagte er im Frühstück. Da war sie ganz traurig. Und sagte, mein Herz ist wie in einer Alufolie verpackt. Da kommt Gott nicht ran, sagte er. Und sagte, geh einmal noch mit. So. Er kommt mit in den Gottesdienst. Im Gottesdienst kommt eine andere aus dem prophetischen Dienst und hat einen Impuls. Das ist geordnet bei uns, das wird vorher geprüft. Das geht nicht jeder einfach nach vorne ans Mikrofon und sagt, hallo, ich habe ein Wort vom Herrn, sondern es gibt so eine Art TÜV, theologischen Überwachungsdienst, sage ich mal. Ja, dass wir gucken, ist das jetzt reif, gehört das jetzt wirklich hierhin oder ist das einfach ein unreifer Impuls? Und das müssen wir klären, einfach auch in der Verantwortung. Das ist eine große Versammlung mit ein paar hundert Leuten. Aber wenn wir das sagen, okay, da kommt die Frau, ich habe einen Impuls und geht nach vorne und sagt, hier ist jemand, der sagt, mein Herz ist wie in einer Alufolie verpackt. Aber Gott sieht dich, er kennt dich und er liebt dich. Und geht wieder weg. Sie wusste nichts. Sie hat nie mit diesem Menschen geredet. Ja, Gott hat ihn überführt. Und er zuckt zusammen und sagt, hast du was gesagt? Nein, sagt die. Was das geht denn? Kennt Gott mich wirklich? Also dann ist er in den Alpha-Kurs gegangen, hat sich bekehrt und ist heute mit seiner Frau Gemeindeleitungsmenschen in einer Baptistengemeinde. Ja. Also das sind Wunder. Es gibt viele, viele Dinge. Es gibt auch Dinge, wo wir sagen, es ist nicht so klar, aber es sind manchmal sehr präzise Sachen. Der prophetische Dienst. Mir ist wichtig, dass alle diese Charismen in einer in geordneten Diensten, so heißt das in der Sprache der Kirche, eingeführt werden und auch supervisiert werden, begleitet werden. Dass das keine freischaufelnden Leute da sind, die sich produzieren. Ja? Und in der Diakonie das Gleiche. Dass das immer eingebunden ist in Teams, Heilungsdienst. Wie erkennt man, dass man die Gabe der Heilung hat? Ja, indem man für Kranke betet. Da muss er erstmal drauf kommen. Ne? Aber es geht ja los, indem man für Kranke betet. Ja? Auf einmal merkst du, Mensch, ich habe für die gebetet und bin selbst überrascht, was Gott da macht. Und als wir zum Beispiel geschult haben über Heilung, und dann frage ich immer, wer von euch hat Interesse an dieser Gabe? Wir haben ein Seminar dazu. Dann kommen vielleicht 10% der Gemeinde. Kommen nicht alle. Wie sagen, ich bin krank genug, ich will nicht noch mit Kranken beten, habe ich genug zu tun. Ja. Aber 10% sagen, ich habe es eigentlich immer schon auf dem Herzen gehabt, für Kranke zu beten. Und wenn die dann geschult werden, wie macht man das, wann legt man die Hände auf, setzt man Öl mit ein, wie und wann und wer. Das sind ja alles wichtige Themen, die man besprechen kann. Wie gehe ich damit um, wenn nichts passiert? Ja, können die Leute nochmal kommen oder sind sie dann ungläubig? Und all diese Fragen. Wir haben diese Teams, die dann im Laufe des Jahres sich immer wieder zu Schulungen, zur Weiterbildung treffen, zum Austausch treffen. Und gerade jetzt merken wir bei den Heilungen, in diesem Jahr sind doch erstaunliche Dinge passiert. Wir sind aber jetzt 15 Jahre unterwegs mit dem Dienst. Man muss auch dranbleiben. Wir lehren nicht, Gott heilt alle Menschen. Das ist, kann ich so nicht sehen. Gott kann auch Menschen begleiten, wenn sie sterben oder mitleiden. Aber er lässt sie nicht allein. Ja, das ist der Punkt. Deshalb kombinieren wir Heilungsdienste immer mit Seelsorgediensten. Wir arbeiten auch mit Ärzten eng zusammen, auch mit Psychotherapeuten. Einmal kam ein Psychotherapeut, die Beispiele, die ich erzähle, darf ich erzählen. Ein Therapeut kam, er war selber krank geworden. Und er sagt, dann gehe ich jetzt zur Friedenskirche und die beten mit mir. Und er war erst in dem Auffangraum, so heißt das, Soaking Room heißt das auf Englisch, wo man so eingeweicht wird, erstmal rangeführt wird an diese Phase, wo Menschen über einen und mit einem beten. Das läuft im Hintergrund leise Musik, es ist ein schöner Raum, eine Kerze ist da, man kann sich besinnen, man hat eine kleine Einführung, was ja jetzt auf einen zukommt, Bibelstellen. Und dann kommt das Team, das sind meist 3 Leute im Heilungsgebet, kommen oder manchmal 4 auch, manchmal sind sie auch nur zu zweit, aber meistens 3. Und die Leiterin oder Leiter kommt und holt ihn aus dem Auffangraum ab und sagt, Sie haben sich angemeldet, man meldet sich an wie beim Arzt, ja, hat einen Termin, halbe Stunde nehmen wir uns Zeit für jeden und beim prophetischen Dienst genauso. Und dann wird man in einen separaten Raum geführt, da sitzen die anderen Teammitglieder, man wird nochmal, stellt sich kurz vor und dann geht es ins Gebet, fragt immer wieder nach und so weiter. Und bei ihm war es so, es war okay, aber konnte jetzt nicht sagen, ist alles besser und so weiter, aber bedankte sich anständig und sagte, ist gut, wir wollen gucken, was Gott tut. Und dann hat er uns berichtet, er geht raus aus der Kirche, macht die Tür hinter sich zu, die fällt ins Schloss und in dem Moment fällt die ganze Krankheit von ihm ab. Er sagt, wie ein Ruck, es war weg. Auf einen Schlag. Und er sagt, ich weiß, was ich sage, ich bin Therapeut. Ja. Ist auch nicht wiedergekommen. Also das gibt es auch. ich kann jetzt nicht sagen, Leute, wir beten jetzt mit allen, die schwer depressiv sind, und geht in die Friedenskirche und macht die Tür hinter euch laut zu, dann fällt die Karte. Das ist Quatsch. Würden wir nie sagen. Ja? Wir haben das nicht in der Hand. Wir sind keine Heiler, wir haben aber einen Heiland und wir haben einen Heilungsauftrag. Und das ist der Punkt. Und wir merken das in Heilungsgottesdiensten, wenn wir die haben, dass die Leute wirklich kommen, dass Menschen ihre kranken Nachbarn mitbringen und sagen, das ist nicht peinlich, das wird alles erläutert, beschrieben, wie das abläuft, dass wir Teams haben. In jedem Gottesdienst wird gesegnet. In jedem Gottesdienst gibt es Segnungsangebote. Und fast in jedem, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt läuft, aber die Leute standen manchmal Schlange. Und das sprengt ja jeden Gottesdienst. Wir haben gesagt, gut, wir schließen den Gottesdienst. Hier sind noch so viele, die beten wollen. Wir verlassen jetzt still diesen Raum. Und dieser Raum bleibt ein Gebetsraum. Viele, viele Bekehrungen. Also Charismen sind schon was Wichtiges. Diakonie, die Gabe der Leitung. Es gibt unterschiedliche Profile. Also First Steps wäre für mich, erstmal eine Lehre über die Gaben zu haben, über jede Gabe, also meinetwegen diese Gabenprofile durchzugehen. Also da gibt es meinetwegen dieses Handbuch oder gibt es von Siegfried Gossmann, der hat ein neues Buch dazu geschrieben. Da gibt's ja, aber auch Erläuterungen, wie es die gibt und das auch wirklich beschreiben und den Leuten erstmal deutlich machen, was das ist. Letztlich ist es das Handeln Jesu durch dich. Das ist ein Charisma. Das Reden Jesu durch dich. Ja, das Dasein Jesu durch dich. Es ist, dass du das erkennst. Und wenn wir das lehren, dann erkennen die Leute, ja, ich habe Ansätze davon. Oder ich habe die Sehnsucht nach dieser Gabe. Dann beten wir für die Leute. Sag, wenn du dich danach sehnst, wir beten, dass der Geist diese Gabe dir schenkt. Unter Handauflegung oder in Hauskreisen wird füreinander gebetet. Das Prophetische hat sich bei uns ziemlich breit durchgesetzt. Es ist normal, dass in Hauskreisen wir Zeiten des Hörens auf Gott haben. Dass wir eine Tagesordnung in der Mitgliederversammlung haben, da steht Hören auf Gott. Wir sind still, achten auf Impulse. Das ist uns wichtig. Aber das muss erst wachsen. Also das war nicht, früher haben wir uns gestritten, jetzt haben wir Zeiten der Stille im Hören auf Gott. Das ist ein Unterschied. Aber ich sage mal, es sind Wege, die zu beschreiten sind. Und es ist gut, wenn ihr eine Begleitung habt. Aber zunächst erstmal muss eine Gemeinde das wollen. Es ergibt sich nicht automatisch. Deshalb eifert danach. Ja? Nicht wartet mal ab, was kommt. Und auch wenn ihr jetzt einen neuen Pastor beruft, dass ihr nicht denkt, ja, der macht das alles. Ihr seid Leib Christi und der hilft euch dabei. Aber dass man sagt, gut, wir wollen darauf zugehen, wir möchten, dass das sich weiterentwickelt, in einer gesunden, biblischen, guten Weise. Und das ist möglich. Ich habe das in Hannover so erlebt und ich habe das in Braunschweig so erlebt. Zweimal hintereinander. Und richtig in einer gesunden Weise, muss ich sagen. Und das ist möglich und das baut eine Gemeinde auf und bringt sie nach vorne und jeder findet seinen Platz. Und manche haben auch gesagt, ich habe ja eine ganz andere Begabung. Ich habe immer gedacht, ich sollte das und das machen, aber das bin ich ja gar nicht. Ich habe ja eine Begabung zur Seelsorge auf einmal entdeckt und sind in Seelsorgeteams jetzt drin. Und früher sollten sie immer Leitungsaufgaben übernehmen und Leitung hatten sie überhaupt nicht. Ja. Sie hatten gar nicht die Gabe der Leitung. Das ist auch schwierig, wenn man nicht die Gabe der Leitung hat und leiten soll. Ja. Und so gibt es in vielen Bereichen das. Also einzelne Schritte zu gehen und zu begleiten. Auch Einzelne zu begleiten, aufzusuchen, habe ich dann als Seelsorger natürlich gemacht, wenn Leute sagen, wie sieht es denn aus? Ich weiß nicht, ich würde so gerne auch im Heilungsdienst, ich glaube, ich möchte das, aber ich glaube, ich kann das nicht. Und dann haben wir gesagt, komm, du bist Lehrling, du darfst dazukommen. Ja. Setz dich mal mit rein ins Team, schau dir das mal mit an. Bei den Propheten, schau dir das mal an. Wenn du einen Impuls hast, bring mit ein. Dann werden wir gucken, ob das vom Herrn ist. Man kann das doch alles, wir sind Lernende miteinander. Wir haben auch Fehler gemacht. Und wir lernen aus den Fehlern. ist auch nicht alles gut. Wir sind auch nicht im Himmel. Ich sage mal schon, dass man aber guckt auch, okay, wie können wir mehr Leute mit wirklich, wie können wir Aufgaben abgeben? Das ist wirklich auch, ich sage das jetzt nach 40 Jahren Pastorendienst, das ist ein wirklicher Schlüssel. Wenn eine Leitung die Kontrolle behalten will, dann ist es keine Leitung mehr. Leitung heißt abgeben. Macht teilen. Also wir sind nicht nur demokratisch unterwegs, sondern wir sind jesuanisch unterwegs. Wir teilen. Und ich habe gesagt, pass mal auf, zu dem einen, nehmen wir einen prophetischen Dienst, der saß da drin und auf einmal sagt, ich habe das ja, dann habe ich ihn besucht. Ich dachte, Mensch, der ist das. Dann habe ich gefragt, kannst du dir vorstellen, so ein Team zu leiten? Nee, sagt er, kann ich nicht. Ich sage, ich stelle mir das aber vor. Ich glaube, du kannst das. Ich werde dich begleiten. Du kannst mich immer fragen, aber du hast die Verantwortung. Bist du bereit dazu? Prüf das mal, ich komme in einer Woche wieder und sagst mir Bescheid. Dann sagt er, ja, ich will es ausprobieren. Er hat das dann, ich weiß nicht, 12 Jahre geleitet. Wunderbare Weise, ja. Und hat das sehr, sehr gut gemacht und ist da reingewachsen in diesen ganzen Dienst, ja. Und viele von denen, ich könnte so unzählige Namen nennen, die dann da reingekommen sind, aber es braucht Zeit und es braucht Begleitung von einzelnen Menschen. Das braucht es. Automatisch meldet sich keiner, wenn man sagt, wir suchen noch Mitarbeiter für die Küche. Wer ist bereit? Wir können heute Nachmittag an der Stelle noch mal weitermachen, aber ich sage mal, diese charismatischen Dinge, das heißt, Scheunemann nennt das Christus durch uns. Christus für uns ist der evangelistische Dienst, Christus in uns, der aufbauende Dienst des Heiligen Geistes, Christus durch uns, der charismatische Dienst. Und heute Nachmittag geht es um den pädagogischen Dienst, Christus vor uns. Wie redet Gott mit uns? Wie kommuniziert er mit uns?